Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen hier bei Radio Horeb. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Wenn man heute eine Umfrage machen würde, was ein Priester sei, würde man wahrscheinlich die bunteste Palette an Antworten bekommen. Vom Seelsorger, Sozialarbeiter bis hin zum Verrückten wäre wahrscheinlich alles dabei. Der heilige Pfarrer von Ars hingegen sagt, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Am ersten Donnerstag des Monats betet die Kirche besonders um geistliche Berufe. Das Anliegen haben auch wir uns bei Radio Horeb im Gebet und in der Sendung Spiritualität aufgegriffen, indem wir eine Berufungsgeschichte hören. Heute ein Lebenszeugnis, wie Gott einem jungen Mann klargemacht hat, dass er von ihm möchte, dass er Priester wird. Zu Gast ist bei uns Spiritual Dr. Stefan Sproll aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochalting. Grüß Gott, Herr Spiritual Dr. Sproll.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben. Berufungsgeschichte ist ja auch immer etwas Persönliches. Danke, dass Sie uns daran Anteil geben.
Gern, vielen, sehr gern.
Ich habe eben das Zitat genannt, des heiligen Pfarrers von Ars. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Wie verstehen Sie denn dieses Zitat?
Wenn ich über dieses Zitat vom heiligen Pfarrer von Ars nachdenke, dass die Liebe wirklich im Herzen Jesu zu sein, so bedeutet es für mich eigentlich, dieses Priestertum, es ist ganz und gar hineingenommen in diese innerste Liebe Gottes. Es ist hineingenommen in dieses innerste Herzen Jesu und Jesus Christus. Er hat ja selber sich am Kreuz seine Seite, sein Herz öffnen lassen. Und Christus, er hat am Gründonnerstagabend ja das Priestertum eingesetzt, um dadurch dann nach seinem Tod und Auferstehung, dass dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung weitergeht bis in die heutige Zeit. Und so spendet Jesus Christus, spendet Gott, der himmlische Vater, diese göttliche Liebe bis auf die heutige Zeit hinein in die ganze Welt und besonders durch das Priestertum, durch die Priester, die dann die Sakramente spenden. Und so geht diese Liebe, diese innerste Liebe Gottes, die wir uns nicht tiefer vorstellen können, diese tiefste, innerste Barmherzigkeit, sie geht hindurch, durch die Priester, durch die Sakramente zu den Menschen. Und so wird die ganze Welt verglüht in dieser göttlichen Liebe.
Also könnte man eigentlich so sagen, die Liebe Jesu, die Liebe Gottes ist die Quelle und das Ziel, auf das das Priestertum hingerichtet ist.
So könnte man sagen, ich würde es aber vielleicht noch tiefer verstehen, einfach, dass nicht nur darauf hingerichtet ist, sondern der Priester, die Berufung des Priesters ist es eigentlich, immer tiefer wirklich mit Christus eins zu werden. Und das ist eigentlich so dieses größte Geheimnis der Priester. Er ist ja in der Heiligen Messe zum Beispiel in persona Christi, er ist Stellvertreter Christi, und der Pfarrer von Ars sagt, wenn er einem Engel oder einem Priester begegnen würde, so würde er zuerst den Priester begrüßen, weil der Priester Stellvertreter Jesu Christi ist. Er ist sozusagen ganz und gar in Christus hineingenommen. Tiefer, es ist ja wirklich auch ein Geheimnis. Die Sakramente, sie sind ein Geheimnis, und da können wir eigentlich nur drüber staunen und es eigentlich auch immer mehr betrachten, was das eigentlich für uns heißt und was es eigentlich auch bedeutet, wenn wir in der Heiligen Messe sind oder wenn wir einem Priester begegnen. So ist das immer auch ein großes Geschenk dann einfach. Weil wir eigentlich dadurch auch Christus selber begegnen. Zum Beispiel kommt gerade dieser Gedanke, wenn so viele Menschen nach Rom gehen zum Heiligen Vater oder so, oder wenn die Menschen früher so viele zum Heiligen Pfarrer, zum Pfarrer von Ars gegangen sind, so haben die Menschen damals nicht den Pfarrer von Ars gesucht, sondern sie haben Christus selber gesucht. Und es wird beim Heiligen Pfarrer von Ars ja auch verkündet oder gesagt, dass eine Person gesagt hat, ich bin in diesem Menschen wirklich Gott selber begegnet. Und das wäre eigentlich so diese tiefste Berufung des Priesters, dass er immer Christus ähnlicher wird.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Okay, also ich habe ja schon ein wenig darüber gesprochen, was Berufung bedeutet, oder wenn ich so auf meine eigene Berufungsgeschichte zurückblicken darf, so würde ich die nicht als besonders spektakulär oder aufregend bezeichnen. Aber das Wichtigste, wenn ich darauf zurückschaue, so weiß ich, dass mein ganzes Leben immer wieder von Gott geführt worden ist. Das ist das Zentrale. Und so bin ich aber auch jetzt immer noch der Überzeugung, obwohl ich schon seit 6,5 Jahren Priester sein darf, dass diese Berufungsgeschichte, Priester zu sein, immer noch nicht beendet ist. Sondern es geht immer für mich immer noch darum, Christus immer noch ähnlicher zu werden. Der heilige Vinzenz Palotti, er sagt ja, Christus modellum nostrum est. Christus ist unser Modell. Und das bedeutet natürlich auch vor allem für den Priester. Der Pfarrer von Ars sagt, Vinzenz Palotti sagt, es gibt nichts Größeres wie ein Priester, aber zum anderen soll der Priester auch ganz und gar der Diener aller sein. Also für den Priester bedeutet es immer mehr, diese Spannung zwischen Christus durchzustrahlen und einfach auch für die Menschen zu dienen. Das bedeutet immer tiefer hineinzukommen, sich hineinformen zu lassen. Jesus, Gott, der Vater, ist selber der Töpfer und der Priester. Er sollte eigentlich in den Händen des Vaters wie der Ton sein und sich formen lassen für die Menschen und zum Heil aller Menschen. Und so ist eigentlich die Priesterweihe, würde ich sie nicht sehen als ein Ende von meiner Berufungsgeschichte, sondern sie ist eigentlich so auch ein Beginn von meiner Berufungsgeschichte, weil als Priester, so muss man wie ein kleines, neugeborenes Kind eigentlich zuerst einmal wieder alles ganz von Neuem lernen. Man muss lernen, wie man, wie ein Kind, es muss lernen, wie es Nahrung aufnimmt, es lernt, wie es laufen muss oder es lernt zu sprechen, es lernt, wie es sich verhalten muss. Und so ist es auch beim Priester. Als Priester muss ich immer wieder neu lernen, wie ich in dieser Beziehung zwischen mir und Jesus Christus lebe. Er, der mein Bräutigam ist, aber dem ich immer wieder ganz und gar ähnlich, immer wieder gleich sein werden soll. Und wenn ich dann so auf meine eigene Lebensgeschichte zurückblicke, so war es seit Kindheit immer mein größter Wunsch, Priester zu werden. Und es war ein Wunsch, der sich bis heute durchgehalten hat. Und ich selber kann eigentlich dieses Zeugnis abgeben und sagen, dass ich am heutigen Tag und noch um vieles glücklicher bin als an meinem Tag der Priesterweihe selbst. Weil Jesus, der Herr, er hat mich selber immer wieder neu geführt und gerade durch die Begegnung auch mit den Menschen durfte ich wirklich dieses Handeln Gottes selber auch erfahren. Und gerade dann im Spenden der Sakramente, so ist es ja so, erfährt man, darf man selber als Priester immer auch wieder dieses Wunder erfahren, wie Gott selber dann handelt. Und die wichtigste Grundlage für meine Priesterberufung, ist sicherlich auch mein Elternhaus und diese religiöse Erziehung, die ich dort erfahren durfte. Und ein wichtiger Baustein für mich besonders ist, dass ich immer auch ein Vorbild hatte. Und das passt zum heutigen Tag eigentlich recht gut. Heute ist dieser Todestag des verstorbenen Bischofs Johannes Baptista Sproll und er ist verwandtschaftlich zu mir, der Vetter von meinem Ururgroßvater, und das ist das Entscheidende. Ich hatte von Beginn an meines Werdegangs, meines Lebens, hatte ich immer ein Vorbild auf diesem Weg zum Priester und ich konnte mich immer wirklich an jemand festhalten, an jemand aufrichten. Und Bischof Sproll, er war ein Seelsorger durch und durch. Er war für die Menschen da. Und das war eigentlich von Kindheit immer wirklich auch dieser tiefste Wunsch in mir, wirklich den Menschen diese Liebe zu bringen, diese göttliche Liebe weiter zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich auf die heutige Zeit schaue, so eine der größten Nöte. Es würden noch viel mehr Berufungen in der heutigen Zeit zur Entfaltung kommen, wenn sie einfach dieses sichtbare Beispiel hätten, wenn sie so ein Vorbild hätten. Und so kann ich eigentlich wirklich nur dankbar sein. Bei uns gab es in der Familie immer wieder auch so Familientreffen, wo es um die Person Bischof Sprolz ging. Und so durfte ich einfach dadurch so Schritt für Schritt lernen, was es auch heißt, Priester zu sein. Und es war von Kindheit mein Wunsch, halt so Priester zu werden. Und so habe ich schon mit 4, 5 Jahren immer wieder auch Priester gespielt. Und ich würde sagen, das war nicht gar nicht unprofessionell, sondern ich hielt meistens eine längere Predigt. Die Backoblaten, das waren die Hostien, und das Jesusbüchlein, das war mein Messbuch. Und dann hatte ich so einen Altar und zwischen dem Altar und dem Volk, da war so ein aufgezogener Vorhang. Also es war eigentlich alles so wunderschön hergerichtet. Und ich hatte immer große Freude daran, das weiß ich bis heute und das ist auch so geblieben. Und wenn ich eine weitere Begebenheit aus meiner Kindheit, da dürfte ich vielleicht 2, 3 Jahre älter gewesen sein, da weiß ich, dass ich mal am Sonntag alleine zur Kirche gegangen bin. Und ich weiß noch, wie das, was dort geschah auf dem Altar vorne, dass es eine unsagbar große Faszination auf mich ausgeübt hat und dass mich die Feier der Liturgie immer wieder zutiefst berührt hat. Und ein wichtiger Punkt, der auch in meiner Jugend, in meiner Kindheit war, das sollte die Feier meiner Erstkommunion sein. Ich hatte das große Geschenk, dass bei mir die Erstkommunion auf meinen Geburtstag gefallen ist. Und ich weiß nicht, ob ich damals als kleines Kind wusste, dass wenn ich die Hostie empfange, dass ich damals schon wirklich Jesus Christus, dass ich den lebendigen Gott empfangen werde. Aber trotzdem war mir klar, da ist etwas Besonderes. Und ich bin auch überzeugt, wir müssen die Kinder schon wirklich, die Berufungen auch schon in den Kindern wirklich auch wecken, weil die Kinder erfahren schon viel mehr, als wir uns selber überlegen können, also als wir uns selber wirklich denken können. Die Kinder haben so ein feines Gespür für das, was wirklich heilig ist. Und so war dieser Tag von meiner Erstkommunion. Ich kann mich wirklich bis heute entsinnen. Und ich glaube, meine Mutter hatte damals schon auch so eine gewisse Vorahnung, dass vielleicht ich doch diesen Weg zum Priester gehen werde. Schwierigkeiten gab es natürlich auch auf meinem Weg zum Priestertum. Und die größte Schwierigkeit, man sollte es, glaube ich, kaum glauben, wenn jemand den Doktor dann der Theologie später macht, dass die größten Schwierigkeiten dann in der Schule waren. Ich war in einem altsprachlichen Gymnasium und habe da eigentlich auch noch sehr gute Erinnerungen darin. Es war eigentlich eine recht schöne Schulzeit. Und in den Fächern in Latein und Altgriechisch, da war ich eigentlich auch meistens recht gut. Aber größere Schwierigkeiten haben mir einfach die Fächer in Englisch und Deutsch bereitet. Und so ist es einfach auch mal gekommen, dass ich hängen geblieben bin, dass ich nicht versetzt worden bin. Und so war eine der größten äußeren Entscheidungen bezüglich meiner Berufung zum Priestertum fiel im 10. Schuljahr. Ich hatte in Englisch wieder mal ein Fünfer und in Deutsch war ich diesmal gar nicht so schlecht, aber dafür hatten wir in diesem Schuljahr, im 10. Schuljahr, einen Lateinlehrer, der relativ streng war und der einen hohen Anspruch hatte. Und ich weiß, dass ich mich sehr bemüht habe, auch weiterzugehen und einfach auch für die Schule zu arbeiten. Und ich habe manchmal bis nachts um 11 Uhr gelernt. Aber schließlich sollte ich am Ende des Schuljahres auch in Latein auf einer 4,75 stehen. Das wäre eigentlich eine klare 5 gewesen. Und eigentlich hätte ich dann nochmal sitzen bleiben müssen in der 10. Klasse. Und so könnte man denken, jetzt ist der Traum aus mit der Berufung, weil wenn ich nochmals hängen geblieben wäre, hätte ich die 10. Klasse wiederholt und hätte dann einfach eine Ausbildung begonnen. Und auch da rückblickend, damals war mir es natürlich nicht bewusst, aber wenn ich jetzt heute so zurückschaue und zurückblicken darf, weiß ich, dass mich der Herr selber da durchgeführt hat. Der Lateinlehrer, er war wirklich religiös sehr geprägt und er wusste, dass ich Priester werden wollte. Und so hat er mir am Ende des Jahres einen 4er gegeben mit dem Kommentar, mit dem 4er könnte man doch auch leben. Und dann hat man mir zu immer mehr gesagt, die 11. Klasse, das ist dann das schwerste Schuljahr. Aber mit der 11. Klasse sollte es überhaupt ganz anders werden. Mit der 11. Klasse ging mir eine ganze Kerzenfabrik auf und so sollte ich sogar in Englisch dann das erste Mal einen 4er bekommen. Und die Schule, sie war überhaupt kein Problem mehr. Eine weitere große Hürde, und das ist so wichtig. Wir dürfen diese Hürden, die wir dann auch auf unserem Weg zum Priestertum, keiner von uns, der diese Berufung spürt zum Priestertum, der geht einfach durch, sondern da gibt es auch Höhen und Tiefen. Das ist ganz normal und ganz natürlich. Aber diese Hürden, sie sind dazu da, dass wir selber wirklich auch daran wachsen. Wir wachsen, dürfen an diesen Hürden wachsen. Und die letzte große Hürde vor dem Beginn meines Theologiestudiums, die sollte dann in der 11. Klasse sein. Es war eine Glaubenskrise, die bei mir etwa ein halbes Jahr dauerte. Und die war eigentlich auch recht unspektakulär, die ist auch relativ unspektakulär ausgelöst worden. Es war kurz vor Ostern oder kurz nach Ostern, als mein Religionslehrer in der Schulstunde einfach sagte, das mit der Auferstehung, das ist nur bildlich zu verstehen. Und für mich brach in diesem Augenblick eine gesamte Glaubenswelt einfach zusammen. Und ich antwortete dem Lehrer, wenn das mit der Auferstehung alles nur bildlich zu verstehen ist, dann glaube ich nicht mehr. Und ich hatte dann zwar noch mehrere Gespräche mit meinem Religionslehrer, aber er konnte es einfach nicht mehr so kitten, weil für mich war wirklich etwas zusammengebrochen. Und für mich, es war wie eine Dunkelheit. Zusätzlich kam dann noch in dieser Situation, dass ich dann noch einige Schwierigkeiten bei den Ministranten hatte und die Folge schließlich war von dieser Aussage und von diesem Glaubensdunkel, würde ich es einmal so nennen, dass ich dann längere Zeit, ein halbes Jahr dann nicht mehr in die Kirche gegangen bin. Und dann ist aber so unvorbereitet, wie all dieses begonnen hat, so schnell sollte ich den Weg dann aber auch wieder zur Frick finden dürfen. Und das war dann ein halbes Jahr später in den Ferien. Ich war mit meinen Eltern in unserer Ferienwohnung und meine Eltern, sie machten sich damals schon richtige Sorgen. Und an einem Abend, es war ein Sonntagabend und ich kann mich bis heute eigentlich recht gut daran entsinnen, waren wir daheim und er fragte mich, ob ich denn nicht in die Kirche gehen würde. Worauf ich antwortete, nee, wenn das in der Heiligen Schrift und mit der Auferstehung nur bildlich ist, dann glaube ich nicht mehr und dann gehe ich auch nicht mehr zur Kirche. Und dann sagte mein Vater, und in dem Augenblick hat wirklich der Heilige Geist, glaube ich, durch ihn gesprochen, dann sagte mein Vater, du glaubst doch aber noch an den Heiligen Antonius. Und da muss man wissen, der Heilige Antonius ist so etwas wie ein Familienheiliger bei uns. Und da antwortete ich, ja, an den Heiligen Antonius, da glaube ich noch dran. Worauf mein Vater sagte, wenn man an den Heiligen Antonius glaubt, dann geht man auch am Sonntag auch in die Kirche. Und ich bin dann an diesem selben Sonntagabend dann noch in die Kirche gefahren und dann war es gut. Es war einfach wieder gut. Es war wieder nach Hause zu kommen und dieses Geschenk auch des Glaubens wieder geschenkt zu bekommen. Und für mich war es eine große Lehre. Zum einen habe ich selber wieder zum Glauben zurückgefunden und ich habe mich auch frei wieder für den Glauben entschieden. Das ist so ganz und gar wichtig, dass ich habe mich bewusst für meinen Glauben entschieden. Und das andere ist aber, dass ich gerade bei jungen Menschen und bei den Menschen insgesamt manchmal sehr vorsichtig bin mit Aussagen, die ich mache, weil da kann man sehr schnell etwas zerbrechen. Und ich bin sehr froh, dass der Herr mich selber wirklich aus dieser Zeit der Dunkelheit und der Sinnlosigkeit wirklich auch herausgenommen hat. Und ich kann wirklich auch erahnen, was es heißt, wenn man wirklich kein Lebensziel mehr hat, wenn man keinen Sinn mehr wirklich auch für sich hat. Aber nachdem ich wieder zum Glauben zurückfinden durfte, war natürlich auch der Wunsch, Priester zu werden, wieder sofort vorhanden. Eine andere kurze Begebenheit, auch nochmals kurz vor dem Studium, war, dass wir einen Besuch mit der Schulklasse im Arbeitsamt gemacht haben und dort, da gab es Computer mit so Eignungen, welche beruflichen Vorlieben man denn hätte. Und die konnte man dann in den Computer eingeben und am Schluss kam so eine Liste heraus mit den verschiedenen Berufen. Und das habe ich dann auch gemacht, wobei ich selber schon wusste, was ich wollte. Aber das war dann schön, als ich dann dieses Blatt bekam mit diesen verschiedenen Berufen, so stand an erster Stelle wieder das Priestertum. Und das war für mich eigentlich so eine äußere Bestätigung, dass ich wirklich auch treu diesen Weg weitergehen kann. Ich bin eigentlich, man könnte sagen, so diesen normalen Weg in der Pfarrei gegangen. Und ich war 10 Jahre bei den Ministranten und bin von meinem Heimatpfarrer auch immer wieder unterstützt worden. Und danach, nach der Schule, bin ich dann direkt ins Studium, ins Seminar gegangen. Und auch hier bin ich Das ist mir aber alles erst im Nachhinein aufgegangen. Bin ich wirklich auch geführt worden? Wir hatten in unserer Pfarrei einen sehr, sehr guten Vikar und wir hatten ein gutes Verhältnis. Und dieser Vikar, er ist ins Priesterseminar versetzt worden, um dort seine Promotion zu machen und um sich um die Studenten der katholischen Theologie zu kümmern. Und mit ihm habe ich auch weiterhin, auch als er von unserer Pfarrei schon weg war, immer einen guten Kontakt gehalten. Und an einem Studientag an der Universität habe ich ihn dann nochmals im Priesterseminar besucht und dabei hat sich dann auch ein Gespräch mit dem damaligen Direktor ergeben. Und so fand ich eigentlich ohne große Schwierigkeiten den Weg ins Priesterseminar. Die Sprachen Latein und Griechisch, die hatte ich schon in der Schule. Und so konnte ich mich eigentlich direkt nach der Schule fürs Studium bewerben. Und ich habe vor ein paar Wochen und nochmals diese Bewerbung durchgelesen, die ich geschrieben habe. Und sie hat mich eigentlich selber überrascht, was ich damals vor Jahren geschrieben hat. Ich will es einfach kurz vorlesen, einen Teil. Im Verlauf der letzten Jahre reifte bei mir die Absicht, Theologie zu studieren. Ich möchte dabei tief in die Materie des Glaubens und der Religion eindringen. Ziel des Studiums ist der Priesterberuf. Im Priesteramt sehe ich die Möglichkeit, mein Leben richtig zu gestalten und dem Leben einen richtigen Sinn zu geben. Mein Wunsch ist es, allen Menschen, auch denen, die sich von der Kirche abgewendet haben, im täglichen Leben und bei seelsorgerlicher Not durch den Glauben, die Religion und die Verkündigung des Evangeliums Beistand zu leisten. Als Priester sehe ich die Chance, dem Gebot der Nächstenliebe gerecht zu werden. Und diese Worte, die ich damals schrieb, sie drücken eigentlich mit anderen Worten aus, was eigentlich bis heute so mein tiefster Lebenswunsch ist, auch als Priester, dieser tiefste Wunsch. Und das ist eigentlich, wie es auch der heilige Vinzenz Palotti ausgedrückt hat, alles zur Verherrlichung Gottes, alles zur Rettung der Seelen und alles zur Tilgung der Sünde in der ganzen Welt. Und so bin ich also von der Schule dann direkt ins Seminar gegangen und als ich mit der Schule fertig war, habe ich gedacht, wenn ich jetzt in die studentischen Kreise von Theologen komme, dann komme ich in eine heilere Welt. Und leider musste ich mich täuschen, denn ich musste die Erfahrung machen, dass das Ringen um die richtige Theologie Auswirkungen bis in den persönlichen Umgang untereinander hatte. Anfänglich war ich davon überhaupt nicht betroffen und hatte auch kaum eine Ahnung von konservativ oder progressiv. Es ging mir um etwas ganz anderes. Ich wollte Priester werden, doch die Auseinandersetzungen setzten mir so zu, dass ich Ende November 1997, also 2 Monate später, nachdem ich mit dem Studium begonnen hatte, ich nahe daran war, alles wieder aufzugeben. Und von diesen inneren Kämpfen wussten nur sehr wenige Personen. Aber viele haben mir nachträglich gesagt, dass sie es äußerlich wirklich gesehen haben. Und am Fest des heiligen Nikolaus, das weiß ich bis heute, da traf ich dann aber neu die Entscheidung, diesen eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Und zudem entschied ich mich, wirklich auch die Glaubenswahrheiten der katholischen Kirche anzunehmen und treu zu befolgen. Mit irgendwelchen Spekulationen konnte ich damals einfach und kann ich einfach auch wenig anfangen, weil Christus ist einfach klar. Christus, er spricht so einfach. Wenn wir auf das Wort Gottes schauen, so ist das Wort Gottes so einfach geschrieben, dass es eigentlich jedes Kind wirklich verstehen könnte. Und das ist einfach, im Wort Gottes kommt einfach diese Liebe wirklich hindurch. Und ich bin dankbar auch hier, aber das Entscheidende war, ich musste mich nochmals entscheiden. Und das ist ja auch so wichtig im geistlichen Leben. Es läuft nicht einfach, sondern im geistlichen Leben ist das Entscheidende, ich muss immer wieder neu eine Entscheidung, mich für Jesus Christus neu entscheiden. Doch wenn ich weiter auf meinen Lebensweg so zurückschaue, so hat das Wichtigste noch gefehlt. Und das war so diese persönliche Begegnung mit Christus. Wirkliches Zeugnis kann man wirklich, ein wirkliches Zeugnis des Glaubens kann man nur dann geben, wenn man wirklich Christus auch persönlich begegnet ist, wenn man von ihm berührt worden ist. Und da gibt es ja diese schöne Stelle in der Heiligen Schrift, wo diese blutfüßige Frau ist und sie dann dieses Gewand, den Zaum seines Gewandes berührt. Sie berührt Jesus und dann fragt Jesus, wer hat mich berührt? Und das ist das Entscheidende so im geistlichen Leben, dass wir Jesus persönlich berühren. Und das kann ich sagen, das habe ich zweimal, also an zwei Begebenheiten würde ich das einfach so feststellen, die in dieser Zeit auf diesem Weg so wichtig waren und die mich selber auch zur Umkehr, zu einer wirklichen Umkehr geführt haben. Das eine, was so wichtig war auf diesem Weg zum Priestertum, war dann noch dieses Sakrament der Versöhnung. Wenn ich mich entsinne, wurden wir in der Schule zur Erstkommunion zum Sakrament der Beichte geführt und wir haben es auch nochmals in der vierten Klasse empfangen. Und auch hier, wenn ich mich entsinne, als wir Kinder dann nach der Kirche hinausgegangen sind, so waren wir alle glücklich. Wir haben uns alle um vieles leichter gefühlt. Und dann ist aber es so gewesen, einmal, weiß ich, da war ich auch mal ein Kind und es war vor Weihnachten und ich wusste, dass die Beichte angeboten ist und ich bin in die Kirche gegangen und ich habe mich umgeschaut, aber es war niemand da. Ich habe niemand gefunden, so dass ich die Kirche einfach wieder verlassen habe, ohne dass ich gebeichtet habe. Und so habe ich immer wieder diesen Wunsch der Beichte im Herzen getragen. Und ich habe auch in den Jahren danach immer wieder auch zweimal im Jahr die Bußandacht besucht. Aber ich bin nicht zur persönlichen Beichte gekommen. Oder zum Beispiel mit 14 Jahren bin ich gefirmt worden. Und während der Formvorbereitung gab es kein Angebot, das Sakrament der Versöhnung. Man hat für die Firmlinge eine freiwillige Bußandacht gemacht. Und dazu sind dann 4 Oberministranten von 60 Firmlingen gekommen. Und am Tag vor der Firmung, das weiß ich bis heute, hat man dann für alle Firmlinge eine verpflichtende Bußandacht gemacht. Aber die Beichte, sie ist was ganz anderes. Die Beichte, sie ist diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus. In der Beichte werde ich von Jesus Christus selber in die Arme genommen. In der Beichte, Jesus Christus sagt ja zur heiligen Schwester Faustina, in der Beichte spricht Jesus Christus selber zu mir, in der Lossprechung durch den Priester. Er sagt, ich spreche dich los. Und so habe ich also selber bis ins Theologiestudium also nicht diesen Weg mehr gefunden zur Beichte. Und zu Beginn meines Studiums habe ich dann ein Gespräch mit unserem Spiritual geführt, aber immer noch keinen richtigen Pack angefunden. Und dann nach dem ersten Semester hat sich eine günstige Gelegenheit mir geboten. Ich fuhr mit 3 Jungpriestern und einigen Seminaristen nach Rom, um dort eine Wallfahrt zu machen. Und hier musste endlich das Eis gebrochen werden. Und dort ist es auch endlich gebrochen worden. An einem Vormittag, als die Gruppe eine Besichtigung vornahm, trennte ich mich von der Gruppe ab und ging nach St. Peter mit einem relativ langen Beichtzettel. Und dann, ich suchte einen Beichtstuhl auf, dort man auch in Deutsch beichten kann. Und das Einzige, wo ich mich eigentlich noch daran entsinnen kann, ist, dass der Priester immer wieder gesagt hat, ich solle doch leiser sprechen. Ich war so furchtbar aufgeregt, dass ich denke, es hat halb St. Peter gehört, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, auch in St. Peter sind auch diese Beichtstühle so halb offen. Und ob es eine gute Beichte war oder nicht, ich weiß es nicht mehr. An was ich mich aber noch wirklich genau entsinnen kann, war, dass ich nach der Lossprechung in die Sakramentskapelle gegangen bin, dort ein wenig gebetet habe und danach habe ich St. Peter verlassen. Und als ich aus dieser Kirche hinausgegangen bin, ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie zuvor. Und ich kann niemand sagen, welche Freude ich damals empfunden habe. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Und heute ist mir wirklich klar und auch bewusst, es gibt nichts Größeres und es gibt nichts Schöneres als dieses Sakrament der Versöhnung. Man begegnet Jesus Christus selber und ich kann selber bezeugen aus meiner eigenen Beicht- und Bußpraxis, dass Christus durch alle Priester zu mir gesprochen hat, bei denen ich seither gebeichtet habe. Und vielleicht, ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch dieses schönste Beispiel und dieses schönste Erlebnis einer Beichte Ihnen mitteilen, dass ich einmal hatte. Ich bin nach Limburg gefahren, um in den Süden zu fahren und beschloss, in der Marienkapelle in Limburg einfach anzuhalten, um dort zu beichten. Und dieses Beichtzimmer, es war Richtung Osten gerichtet und Die Sonne schien, es war am frühen Morgen und die Sonne schien in dieses Zimmer ganz und gar hinein und die Vorhänge am Fenster waren zugezogen und bei diesen Vorhängen, da war ein kleines Loch. Zwischen den Vorhängen war ein kleines Loch, sodass dadurch so ein kleiner Sonnenstrahl hindurch schien. Und ich kniete also an dem Beichtschemel und dieser Sonnenstrahl, er hat genau meine Herzgegend getroffen und das ist die Beichte. Dieser Liebestrahl der göttlichen Liebe trifft uns bis ins Innerste unseres Herzens. Wir werden eingetaucht in diese göttliche Liebe, in diese göttliche Barmherzigkeit. Und wenn ich heute darauf schaue, so ist es einer meiner Hauptberufungen, denke ich, diese Barmherzigkeit Gottes zu verkünden und den Menschen nahezubringen. Und es gibt für mich selber nichts Größeres, als immer wieder in diese Arme der Liebe hineinzufallen. Eine andere wichtige Begebenheit, die vielleicht noch ich so Ihnen mitteilen möchte, es war so meine Bekehrung. Das ist so wichtig, diese erste Umkehr, dass ich selber einfach dieses berührt werden. Ich bin also in der Beichte berührt worden, aber nochmals an einem anderen Punkt. Und das, ich weiß den Tag und die Stunde bis heute. Und so war es ja eigentlich auch, wenn wir auf den Evangelisten Johannes schauen. Der Evangelist Johannes, wenn wir im Evangelium schauen, hat im Evangelium wirklich die Stunde und den Augenblick genau genannt, wo er von Jesus Christus berufen worden ist. Und so kann ich es eigentlich auch sagen. Es war der 25. März 1999, als ich mit einem mir bekannten Seminaristen einen Pfarrer besucht habe und der hat uns empfohlen, am Abend noch zu einem Marienwallfahrtsort in den Gottesdienst zu gehen. Und so fuhren wir also dorthin und nach der Heiligen Messe kam noch eine Gruppe von französischen Pilgern dorthin. Und diese Gruppe, sie hat dann beim Priester diese Ganzhingabe durch Maria an Jesus nach dem goldenen Buch vom heiligen Ludwig Maria Grignot abgelegt. Und während diese Gruppe von Personen diese Ganzhingabe abgelegt hat, da wusste ich nur, das ist es. Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber ich wusste, das ist es. Und mir war klar, das ist mein Weg. Mein Leben war plötzlich völlig und ganz und gar neu geworden. Und zwar durch die Gottesmutter. Und das ist dieses Schöne. Und selber hatte ich dann die Möglichkeit, ein halbes Jahr später auch diese Ganzhingabe an Maria abzulegen, dieses, sei es nach, auch nach dem, später nach dem goldenen Buch. Und das ist Maria. Sie ist diejenige, wenn ich heute irgendwo Schwierigkeiten habe oder wenn ich irgendein Anliegen habe, wenn die Menschen mit ihren Sorgen oder Problemen kommen, so bitte ich immer zuerst auch Maria. Maria, sie ist diejenige, sie ist wirklich diese Gnadenvermittlerin, diese Mittlerin aller Gnaden. Und auch hier kann ich wirklich nur einladen, selber diesen Weg immer zu gehen. Und die Priester, sie sind ja auch genau, sie sind besonders diese geliebten Kinder der Gottesmutter. Und so durfte ich wirklich diese persönliche Umkehr erfahren. Überhaupt äußerlich nichts Großes, aber dieses Berührtwerden im Herzen, das ist so das Entscheidende. Und danach habe ich dann noch mein Studienfreier vollbringen dürfen in München. Und es war im heiligen Jahr 2000. Und das war für mich eigentlich so eine besondere Zeit, eine Zeit auch der Gnade, würde ich es einmal nehmen. Davor habe ich eigentlich nur das Priesterseminar meine Heimatpfarre gekannt. Und dort durfte ich viele verschiedene geistlichen Gemeinschaften, Gebetskreise und Veranstaltungen kennenlernen. Und ein Höhepunkt, den ich in diesem Jahr erfahren durfte, das war, ich bin mit unserer Heimatgemeinde, sind wir nach Fatima gefahren zum 13. Mai. Und als wir uns angemeldet haben, wussten wir noch gar nicht, dass etwas Besonderes war. Und gerade an diesem Tag, am 13. Mai, war dann diese Seligsprechung der beiden Seherkinder von Jacinta und Francesco in Fatima mit Papst Johannes Paul II. Und es war ein großes Erlebnis für mich. Und wir haben auch diese Wallfahrtsorte in Lourdes besucht und auf dem Nachhauseweg den heiligen Pfarrer von Ars. Und Hier war eigentlich, denke ich, hier ist auch endgültig diese Entscheidung gefallen, ja, ich werde Priester. Da war dann nicht mehr viel zu rütteln. Und ein anderes großes Erlebnis dieses Jahr im Jahr 2000, das war dieser Besuch des Weltjugendtages. Und auch hier war es für mich sehr gefügt, dass ich dort mitfahren konnte. Ich wollte eigentlich zunächst nicht und ein Bekannter, er hat mich immer wieder gedrängt, fahr doch mit. Und dann habe ich gemeint, okay, wenn es in jener Pfarrei noch zwei freie Plätze hat, dann gehe ich mit. Und so war es genau. In dem Bus waren noch zwei freie Plätze. Und auch hier bin ich wirklich beschenkt geworden. Und der Höhepunkt für mich selber war, dass ich mit weiteren Seminaristen einer Privataudienz dann bei Papst Johannes Paul II. In Kassel-Gandolfo teilnehmen durfte. Und nach meinem Studienfreiheit habe ich dann im Priesterseminar meine Studien fortgesetzt und schließlich bin ich dann am 13. September 2003 dann zum Diakon geweiht worden und am 7. Dezember 2003 zum Priester. Ja, und wenn ich heute schaue, jetzt darf ich 6,5 Jahre knapp Priester sein und von meinem Bischof bin ich zunächst beauftragt worden, eine Doktorarbeit, eine Dissertation anzufertigen. Und für mich lag eigentlich nichts näher, als diese über meinen Urgroßonkel zu schreiben. Und am Schluss von der Doktorarbeit schreibe ich einfach, dass Bischof Sproll wirklich Vater war. Er war Vater für seine Gläubigen, er war Vater für die Priester. Und das ist so wichtig, dass wir dürfen an den Bischöfen, sie sind wirklich auch unsere Väter. Der Bischof wird für den Priester wirklich auch zu einem gewissen Maß zum Vater. Und in dieser Zeit, wo ich über die Doktorarbeit schreiben durfte, mir ging dadurch natürlich auch noch tiefer dieses Leben von Johannes Baptista Sproll auf. Und in dieser Zeit hatte ich nochmals ein besonderes Geschenk. Ich durfte also diese Jahre im Exerzitienhaus St. Bernhard von Pater Hans Bub verbringen. Und dabei war ich eigentlich während der Woche hauptsächlich mit der Bearbeitung von der Doktorarbeit und mit dem Quellenstudium beschäftigt und am Wochenende half ich dann, Kurse zu halten. Einen besonderen Dank möchte ich einfach an dieser Stelle auch Pater Hans aussprechen, weil er ist eigentlich derjenige, der mich auch dann schließlich und endlich ganz und gar zum Priestertum geführt hat. Er ist für mich wie zu einem geistlichen Vater geworden und er hat mir auch geholfen, dieses Geheimnis der Sakramente und des Wortes Gottes und einfach auch der Weihe zu erahnen. Und nach 3 Jahren bin ich dann vom Haus St. Bernhard nach Koblenz zu den Klarissinnen, Kapuzinerinnen der ewigen Anbetung, gewechselt, um dann meine Dissertation in Fallendar abzuschließen. Und sowohl im Haus St. Bernhard als auch in Koblenz bei meinen lieben Schwestern wurde ich immer tiefer auch zur eucharistischen Anbetung geführt. Und das ist für den Priester seine unsagbar große Kraftquelle. Der Priester ist ja wie Christus, er wird ja Christus ganz und gar ähnlich. Und er trägt ja auch diese Last der Menschen, diese Sorgen und Nöte, mit denen die Menschen kommen. Und der Priester ist dann derjenige, wenn er zur Anbetung geht, ist es derjenige, der alles wieder Christus abgibt. Er hält alles Jesus Christus hin und auch hier, da sehen wir schon Jesus Christus selber. Jesus ist zu den Menschen gegangen, er hat die Menschen geheilt, aber er hat sich abends immer wieder zurückgezogen oder ist am Morgen früh aufgestanden und ist ins Gebet gegangen zum Vater. Und so durfte ich in diesen 1,5 Jahren dann in Koblenz, da durfte ich wie ein Einsiedler leben. Morgens war diese Feier der Stundenliturgie, dann die Heilige Messe, dann das Frühstück. Und nach dem Frühstück war einfach dann diese Zeit des Studiums und nach dem Mittag dann kurzes Mittagessen und dann hatte ich die Zeit zur Anbetung. Und danach wieder Studium bis zur Vesper und nach dem Abendessen nochmal Studium. Und dann diese große Freude, am Ende des Abends wieder zum Herrn gehen zu dürfen. Und das ist so schön. Also ich hatte eine große Zeit der Stille in diesen 1,5 Jahren und da ist, glaube ich, viel gewachsen. Da durfte ich viel erahnen, was es heißt, Priester sein zu dürfen, aber auch in dieser Verborgenheit. Und das Schöne ist, dass ich nach Abschluss meiner Arbeit dann wieder nach Hause zum Pater Hans nach Auralding gehen durfte, um dort in Ruhe meine Veröffentlichung der Arbeit vorzunehmen. Und vergangenes Jahr wurde ich erneut dann freigestellt, um diese Berufung in der Berufung zu suchen. Also schon während meines Studienfreijahrs hatte ich eigentlich immer wieder diesen Wunsch, in einen Orden oder in eine Ordensgemeinschaft einzutreten. Und doch taten sich die Türen bisher noch nicht auf. Und so bin ich eigentlich immer noch auf der Suche, was eigentlich so meine tiefste Berufung im Herzen ist. Und wenn ich schaue, was sind so diese wichtigsten Dinge jetzt hier, wenn ich jetzt schaue, Priester zu sein. Also das Wichtigste, die wichtigsten 7 Punkte, sie sind die Eucharistie, es ist die eucharistische Anbetung, das Sakrament der Versöhnung, auch den Menschen wirklich, die Menschen hinzuführen auf dieses Sakrament der Versöhnung und den Menschen zu vermitteln, du brauchst keine Angst haben, zu Jesus hinzugehen. Du darfst jeden Augenblick kommen. Jesus, er stößt nie zur Seite, sondern er lädt immer nur ein. Und er sagt einfach, gib mir das, was du selber noch nicht tragen, das du selber nicht tragen kannst. Ich bin bei dir. Und er spricht immer los. Und dann, also Eucharistie, eucharistische Anbetung, Sakrament der Versöhnung, das Sakrament, das Geheimnis des Kreuzes ist mir so wichtig geworden, immer wieder auch auf das Kreuz zu schauen, weil darin zeigt sich auch dann das Priestertum. Und schließlich die Verkündigung des Wortes Gottes, dann die Gottesmutter und dann einfach auch besonders diese Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit. Ich selber durfte letztes Jahr 2-mal nach Krakau fahren zu diesem Heiligtum der göttlichen Barmherzigkeit und dort wirklich diese unsagbar große Liebe Gottes erfahren dürfen. Und selber habe ich dieses Jahr auch eine kleinere Wallfahrt, wo ich mit einer Gruppe von hier, von Hochaltingen, dann im September dann nach Krakau fahren werde. Und es ist gut. Es gibt keinen besseren Ort hier auf dieser Welt, um diese Barmherzigkeit Gottes zu erfahren, abgesehen von der Beichte. Wir müssen gar keine große Fahrten machen, weil in jeder Beichte empfange ich diese unsagbar große Barmherzigkeit Gottes. Und im letzten Teil von diesem Vortrag möchte ich jetzt schauen, wie sieht jetzt so meine innere, meine geistliche Berufung als Priester aus? Und das Wichtigste, was ich als Priester so erkenne, es ist so, der Priester ist berufen zu dieser Einheit zwischen ihm und Jesus Christus. Also das ist so dieses Zentrale. Der Priester soll ganz und gar hineingenommen werden in diese innere Liebesbeziehung zwischen Jesus. Dass auch der Priester wirklich Christus als diesen Bräutigam erfahren kann. Jesus Christus, er ist selber für mich dieser Bräutigam der göttlichen Liebe. Und so, was ich vorhin angedeutet habe, der Heilige, die Menschen, und das ist vor allem beim heiligen Pfarrer von Asso deutlich geworden. Die Menschen, sie haben nicht den Pfarrer, diesen einfachen Priester gesucht, sondern sie haben Jesus Christus gesucht. Und so ist es diese Berufung des Priesters, wirklich dieses Antlitz Jesu Christi wiederzuspiegeln. Der Mose, er ist auf diesen Berg hinaufgegangen, auf den Berg Tabor, auf den Berg Horeb und er hat diese Bundestafeln empfangen. Er hat 40 Tage in der Anschauung Gottes. Und dann ist er vom Berg wieder heruntergestiegen und die Menschen, sie haben diese Strahlen bei Mose gesehen. Und Mose hat es dann gemerkt, dass die Menschen wirklich überrascht waren. Und er hat dann diesen Schleier über sein Antlitz gelegt, weil er wirklich diese Herrlichkeit Gottes durchgestrahlt hat. Und das wäre so diese Berufung des Priesters. Der Priester, dass er sich immer wieder auch diesem Antlitz Jesu Christi selber aussetzt. Dieses besonders auch, sei es dann in der Eucharistie, in der Anbetung. Dass er immer oder auch im Gebet, im persönlichen Gebet, im Stundengebet und er selber wird dann, Christus beginnt dann selber zu den Menschen zu strahlen. Durch den Priester. Und was für den Priester immer wieder auch so hilfreich ist, es ist diese Betrachtung. Auch diese Betrachtung des Antlitz Jesus selber. Und da gibt es wirklich diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Jesus zum Beispiel als diesen Gekreuzigten zu betrachten. Jesus, dieses Antlitz Jesu, das mit Dornen gekrönt worden, das mit Dornen gekrönt worden ist, zu betrachten. Oder aber auch diesen auferstandenen Blick, wie Jesus zum Beispiel Maria Magdalena oder sonst die Frauen oder die Emmaus-Jünger angeblickt hat. Dass wir wirklich auf dieses Antlitz Jesu immer wieder neu schauen. Oder wie Jesus die Menschen geheilt hat. Und das ist zum einen das eine. Und das andere, was so wichtig und was mir selber so wichtig geworden ist als Berufung in dieser Priester. Der Priester, er sagt ja in der, bei der Eucharistie, bei der Wandlung, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Er wird also ganz und gar eins. Er sagt nicht, das ist der Leib Christi oder er sagt nicht, das ist das Blut Christi, sondern er sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Und das ist eigentlich auch so diese tiefste Berufung des Priesters. Der Priester, er soll sich selber zur Speise machen für die Menschen und, so sagt der heilige Gregor von Nyssa, dass wir selber einfach auch, dass der Priester zur Speise wird für den himmlischen Vater. Wenn wir das einmal betrachten, was das heißt, dass der Priester zur Speise wird für den himmlischen Vater und für alle Menschen. Und wenn in der Heiligen Messe vollzieht sich ja dieses ganze Lebensgeheimnis Jesu Christi. Und wenn wir einmal betrachten, was es heißt, wenn der Priester selber dann die Eucharistie feiert und in persona Christi handelt, so vollzieht sich auch am Priester dann dieses Leben Jesu Christi. Und die Eucharistie, es ist ja ein Opfer. Ein Priester ohne Opfer, das ist kein richtiger Priester. Zum Priester gehört auch dieses Opfer. Und die Mutter von Don Bosco, sie hat am Primitztag von Don Bosco gesagt, wenn du täglich dieses eucharistische Opfer feierst, so kann dann dieses eigene persönliche Opfer nicht ausbleiben. Und das ist einfach auch diese Berufung des Priesters. Und ein kleiner Junge, das ist eine Erzählung, ein kleiner Junge ist einmal mit 4, 5 Jahren gefragt worden, ob er nicht Priester werden will. Und dieser Junge hat gesagt, nein, er möchte nicht Priester werden. Denn wenn er Priester werden will, dann müsse er sich kreuzigen lassen. Und das ist einfach auch beim Priester. Beim Priester ist immer wieder auch dieses Geheimnis von Tod und Auferstehung. Der Priester, er steht auch immer wieder wirklich am Kreuz. Und das Kreuz, das hat eine zentrale Rolle des Priesters. Und die Kirche ist diejenige, die unter dem Kreuz steht. Und die Kirche, sie dringt aus dieser Seitenwunde Jesu. Und Jesus Christus, er hat sich am Kreuz diese Seitenwunde öffnen lassen. Und aus seiner Seitenwunde strömen Blut und Wasser. Da strömen diese Quellen der göttlichen Gnade. Und die tiefste Berufung des Priesters wäre es dann, dass auch der Priester sich immer wieder für seine Gläubigen, für die Menschen, die ihm anvertraut sind, dass er auch immer wieder sein Herz öffnen lässt für diese Menschen, damit diese Liebe Gottes durch sein Herz zu den Menschen fließen kann. Und das erfordert eigentlich immer wieder neu diese wirkliche Ganzhingabe des Priesters, dieses wieder neu dieses Ja. Der Priester, das ist eigentlich so etwas, was wir hier auch im Haus St. Ulrich immer wieder tun. Wir erneuern jeden Tag unsere Priesterweihe. Wir sagen neu immer wieder Ja zu unserem Priestertum. Und wenn ich selber so sagen darf, es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres, als Priester zu sein. Es ist wirklich manchmal auch Kreuz und Hingabe, aber man wird wirklich mit Größerem noch beschenkt. Und der Priester, er hat so diese Brückenfunktion also zwischen Gott und den Menschen. Er ist derjenige, der verbindet und der versöhnt. Und so ist eigentlich der Priesterdienst wirklich dieser Dienst des Herrn an der Kirche selber. Vielleicht zum Schluss dieses Vortrages einfach noch 2 Gedanken vom heiligen Pfarrer von Ars. Einmal hat Johannes Maria Vianney zu einem Bischof gesagt, wenn Sie Ihre Diözese bekehren wollen, dann müssen Sie aus Ihren Pfarrern Heiligen machen. Und zum anderen hat einmal der Pfarrer von Ars über die Gemeinden gesagt, eine Gemeinde bekommt immer den Priester, den sie verdient. Und wenn wir diese Worte dieses großen Heiligen einmal wirklich bedenken. Dieses zum einen, und das würde ich Sie jetzt auch, liebe Zuhörer, auch bitten, dass Sie wirklich auch in diesem Jahr beten. Beten Sie viel für die Priester, weil Sie haben es wirklich, wir können es immer brauchen. Der Priester, es ist für ihn umso leichter, je mehr er weiß, dass er getragen ist vom Rückhalt der Gläubigen, umso leichter ist es, diesen Dienst zu tun. Umso mehr fühlt er sich getragen, umso mehr hat er auch diese Freude des Heiligen Geistes, diesen Dienst tun zu dürfen. Und selber kann ich nur danken. Ich kann danken dafür, wie Gott mich geführt hat. Wie Gott mich geführt hat in all diesen Jahren, in allen Situationen, und auch bis zur heutigen Zeit. Also ich danke hier, besonders auch hier in diese Arbeit im Exerzitienhaus St. Ulrich, aber auch in dieser, auch in der Pfarreiengemeinschaft. Wir haben hier so gute Gläubige und ich danke all diesen Menschen, die uns mit so großer Liebe und so großem Wohlwollen begegnen. Und besonders möchte ich auch Pater Bub nochmals danken und auch meinem Heimatpfarrer hier in der Pfarreiengemeinschaft.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war die Berufungsgeschichte von Spiritual Dr. Stefan Sproll aus Hochaltingen. Wenn Sie dieses Zeugnis noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei uns bestellen. Melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Und auch auf diesem Wege können Sie sich CDs bestellen oder auch sich die Sendung in unserem Podcast- und Download-Angebot herunterladen. Ihnen, Herr Spiritual, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und so offen über Ihre Berufung auch gesprochen haben.
Gern geschehen.
Wir wollen am Ende der Sendung auch um geistliche Berufe bitten und Sie am Ende dann auch um den Segen bitten.
Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dich bitten jetzt, sende du Arbeiter in deinen Weinberg. Wir wollen dich bitten um viele neue geistliche Berufungen. Wir wollen dich bitten um heilige Priester, wirklich um diesen Dienst deiner göttlichen Liebe weiterzubringen, weiter zu vermehren. Jesus, wir wollen dich bitten, handle und wirke du selber in all jenen, die du zum Priester berufen hast. Und wir wollen dich wirklich auch um diese Kraft deines göttlichen Segens bitten. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne, heilige und überströme euch mit der Fülle der göttlichen Barmherzigkeit, mit der Kraft Gottes, der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute auch auf Ihrem weiteren Weg.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören, alles Gute nach Hochaltingen.
Auf Wiederhören.
Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Viel Freude an Ihrer persönlichen Berufung, an Ihrem Weg mit Gott. Das wünscht Ihnen Marion Kuhl.